Borja Moll, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Wir sind's wieder und wir sind top aktuell, weil was für ein Thema beschäftigt die Deutschen, was für ein Thema beschäftigt die Bayern, was für ein Thema beschäftigt die Franken. Es ist natürlich nach wie vor Corona und wir haben heute zum zweiten Mal bereits den bayerischen Gesundheitsminister, den Herrn Holleczek, bei uns zu Gast. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass er bereit ist, auch ein zweites Mal bei uns hier im Podcast Rede und Antwort zu stehen, gerade in diesen, ja, sagen wir es mal so, bewegten Omikron-Zeiten. Und deshalb auch gleich die erste Frage. Also wenn man so ein bisschen rumschaut, Markus Söder, der Ministerpräsident, galt ja lange Zeit ja so als Corona-Hardliner, wurde ja, glaube ich, sogar bezeichnet. Er selbst hat es, glaube ich, als das Team Vorsicht bezeichnet. Ja, und jetzt, wenn man so ein bisschen reinhört und ein bisschen hört, was aus dem Gesundheitsministerium kommt, was aus der Staatskanzlei kommt, dann gewinnt man den Eindruck, dass Bayern vielleicht unter seiner Führung und natürlich auch dann mit ihrer Zustimmung, gehe ich mal davon aus, sich auf dem Weg begeben hat, ins Team Leichtfuß zu wechseln. Ist das richtig, Herr Holleczek?
Worauf schließen Sie denn das?
Naja, zum Beispiel an den Dingen wie Gastronomiebeschränkungen nicht mitzugehen, wie das der Bund macht. Sie haben für nächste Woche sind auch schon wieder weitere Lockerungen angekündigt. Man weiß ja nicht ganz genau, was kommt. Die Inzidenz ist in manchen Landkreisen bei an den 1.000 oder über 1.000. Und trotzdem gehen Sie jetzt einen anderen Weg, aus meiner ganz persönlichen Sicht auch, als das vielleicht noch vor einem oder eineinhalb Jahren der Fall war. Aber wenn Sie es anders sehen, gerne.
Also erstmal, Leichtfuß ist, glaube ich, der falsche Begriff. Wenn, dann geht es um Augenmaß. Und Sie haben ja gerade schon beschrieben, als vor eineinhalb Jahren. Jetzt sind wir in der fünften Welle, haben die Ursprungsmutation erlebt, dann weitere Mutationen, Delta, Alpha vorher, jetzt sind wir bei Omikron. Und das ist natürlich immer eine veränderte Situation. Und ich würde sagen, darauf nicht noch verändert zu reagieren, wäre falsch. Karl Lauterbach hat mal gesagt, wenn die Diagnose eine andere ist, muss auch die Therapie sich anpassen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz. Und Omikron ist im Moment eine Frage, die ja noch nicht 100% einzuschätzen ist, aber trotzdem einige Parameter mitgibt. Zum Beispiel eine hohe Zahl von Neuinfektionen. Wir haben heute über 100.000, so hoch wie noch nie. Also das muss man sich mal wirklich vorstellen, was das bedeutet. Auf der anderen Seite haben wir Gott sei Dank im Moment bei der Hospitalisierung, sei es in den Normalstationen als auch in Intensiv, eine relativ entspannte Situation noch, wobei die für die Pflegekräfte nicht so entspannt ist, weil die ja schon seit 2 Jahren eigentlich im Dauermodus sind. Jetzt hoffen wir ja, dass es eine Entkoppelung gibt von dieser hohen Dynamik der Neuinfektionen zur Belegung der Krankenhäuser. Und genau dazwischen muss ich jetzt einen Abwägungsprozess starten in der Frage, welche Maßnahmen sind verhältnismäßig oder nicht? Und wenn Sie jetzt das Thema der Gastronomie ansprechen, dann hatten wir natürlich ab 23.11. schon eine Komplettschließung der Bars, der Diskotheken, der Schankwirtschaften. Wir hatten eine Sperrstunde und das war schon, glaube ich, sehr konsequent. Und die Maßnahmen haben ja auch gewirkt. Wir waren ja damals in Delta bei einer Inzidenz von 651, sind dann fast bis zum Ende dieser Inzidenzen wieder hinter. Jetzt sind wir wieder auf Platz 7 nach vorne, also es ändert sich immer. Aber durch die konsequente Anwendung der Maßnahmen, glaube ich, kann man auch mal eine Woche schauen, wie entwickelt sich etwas, um dann größere Beurteilungsspielräume zu haben, dass die Maßnahmen, die man trifft, dann auch genau passen.
Ich will Ihnen da überhaupt nicht widersprechen, Herr Holleczek. Ich könnte es aus fachlicher Sicht ohnehin nicht tun. Aber eines finde ich schon augenfällig, aus dem, was Sie eben auch gesagt haben. Es ist eine andere Grundtonalität in den Aussagen, die Sie treffen, die auch Markus Söder trifft. Es klang tatsächlich, da gebe ich meinem Kollegen Matthias Obert recht, und wir sind auch nicht die einzigen beiden, die das so werten, dieses, nennen wir es Augenmaß, es ist ja doch ein Paradigmenwechsel. Also was hat Sie persönlich bewogen, mit Markus Söder gemeinsam diesen Weg zu gehen? Also es gibt doch sicherlich neben diesen genannten Argumenten muss es ja noch irgendwas anderes geben, dass Bayern jetzt nicht mehr an der Spitze der Corona-Hardliner steht, sondern, ich sage mal, nach einer Zeit im Mittelfeld jetzt ja eher ein liberaler Corona-Staat ist. Da muss ja irgendwas passiert sein.
Also ich bin immer noch auf der Seite Vorsicht, mehr als auf jeder anderen. Das will ich nochmal sagen, auch als Gesundheitsminister. glaube, man muss sehr genau hinschauen. Ich will auch immer noch nicht ausschließen, in welche Richtung alles geht. Aber ich muss ja jetzt auch im Hinblick auf das, was zum Beispiel unser Landesamt für Gesundheit als Monitoring-Prozess macht, muss ich ja bewerten, die Tausender-Inzidenz zum Beispiel. Wir hatten ja eine Hotspot-Regelung in der letzten Infektionsschutzverordnung, die bei Delta galt, kann sicher jetzt nicht mehr bei Omikron gelten. Also die Parameter verschieben sich. Und natürlich ist es auch so, dass du die Gesellschaft wahrnimmst, dass man auch bestimmte Faktoren weiter auch mitnehmen muss in die Bewertung mit rein. Wir sehen natürlich schon auch, dass die Anspannung, dass psychische Folgen dieser Erkrankung, dass auch Existenznöte, dass das alles ja zusammen in ein Bild immer mehr kommt, je länger die Pandemie auch dauert. Der Druck ist ja immer größer auch auf die Menschen als vielleicht am Anfang, wo die Maßnahmen, die dann hart waren, Lockdowns und andere, schneller gewirkt haben, ist es jetzt eher nach diesen Jahren inzwischen ein Gesamtthema, das man begutachten muss und wo man genau schauen muss, welche Spielräume habe ich in der Abwägung. Das eine ist die rechtliche Komponente. Das andere ist, glaube ich, schon das, was Markus Söder richtig sagt, auch die Frage, wie können wir die Gesellschaft, die sich teilt, er hat ja aus meiner Sicht genau richtig gesagt, die sich nicht spaltet, sondern das teilt in manchen Bereichen, wie können wir die wieder zusammenführen und das dann mit den richtigen und erforderlichen Maßnahmen verbinden?
Wäre nicht eine Option der Zusammenführung des Brückenbauens das Thema Kultur? Druck wegnehmen, dort verspürt man einen sehr, sehr großen Druck. Lassen wir mal die staatlich finanzierten Kultureinrichtungen wie Staatstheater und Ähnliches außen vor. Die sind am Monatsende glücklich, wenn sie auf ihren Lohnzettel schauen. Aber das Gros der Kulturschaffenden im Freistaat empfindet das, was Sie, ich mag es jetzt mal persönlich, den Kulturschaffenden antun als untragbar. Das geht von großen Kinobetreibern. Wir haben hier in Nürnberg auch einen, den Herrn Weber vom Cinecittà bis zu Kleinkunstbühnen und. Sie kennen das alles mindestens so gut wie wir. Da ist das Gejammere groß, die Tonalität relativ scharf gegenüber der Staatsregierung, das Gefühl einer ungerechten Behandlung. Dominant, wie entgegnen Sie diesen Sorgen und Ängsten und im Grunde auch dem Zorn, der sich da breit macht?
Also ich nehme das auch so wahr. Ich war ja auch an dem runden Tisch dabei mit den Kulturschaffenden vor kurzem. Und ich will auch mal deutlich sagen, ich glaube, Kultur ist tatsächlich etwas ganz Zentrales auch. Ich sage immer, es ist wie ein Lebensmittel. Man darf das gar nicht immer nur so klein sagen, das ist ein Beithema, sondern für viele Menschen ist es tatsächlich auch etwas, was fürs Leben mit wichtig ist. Und deswegen ist die Situation auch eine, die schon auch insgesamt ernst ist. Und wenn man jetzt das nochmal analysiert, was haben wir denn gemacht? Wir hatten 2G in der Gastronomie und hatten 2G plus mit Kapazitätsbeschränkungen in der Kultur. Diese Dinge hatten wir eigentlich nicht verändert, sondern haben sie jetzt erstmal übertragen. Wir haben bei der Gastronomie nicht nachgeschärft, wie es die MPK gewollt hätte, weil wir gesagt haben, wir waren da schon scharf. Jetzt sage ich es mal so ganz kurz und knapp. Deswegen müssen wir jetzt nicht gleich wieder nachgehen. Und wir haben in Kultur nicht gelockert, weil wir eben diese Beurteilungsspielräume weiter anschauen wollten. In der Frage, wann haben wir irgendwie wirklich Daten, die uns dann ermöglichen zu wissen, müssen wir jetzt 2G plus machen, zum Beispiel in der Gastro ab einer gewissen Inzidenz, können wir die Kapazitäten aufmachen in der Kultur, weil die sowieso Maske haben, weil die gute Konzepte haben, weil 2G plus gilt. Und in dem Feld bewegen wir uns. Und ich verstehe jetzt, dass dieses Unverständnis ein Stück weit da ist. Heute kamen die Thermen noch dazu, die gesagt haben, naja, wissen Sie, es ist immer, jeder Baustein folgt natürlich wieder einem anderen Baustein. Und die Frage ist, ab wann kannst du welchen Weg gehen und was ist nachvollziehbar und verständlich? Deswegen, glaube ich, werden wir am Montag in der MPK nochmal, das halte ich schon auch für interessant, welche Richtung Lauterbach jetzt nochmal in der Lagebeurteilung sieht. Ich glaube, das ist die letzten Tage, was ich aus der Presse entnommen habe, ja keine ganz optimistische gewesen. Was wir selber als LGL nochmal in der Beurteilung haben, ich bin heute Abend nochmal in der Schalte mit den ärztlichen Koordinatoren aus Bayern, weil ich mir nochmal selber einen Überblick verschaffen will, was passiert denn in den Krankenhäusern. Und daraus müssen wir dann ableiten, was wir tun. Und ich glaube, es gibt ja schon Tendenzen, wenn es geht, dass wir uns da bewegen beim Sport, bei der Kultur und möglicherweise auch bei der Jugendarbeit in der außerschulischen Bildung. Das ist klar. Und ich bitte einfach um Verständnis, es war jetzt kein das ein gegen das andere ausspielen, sondern die Chance, alles nochmal erst zu belassen, um wirklich noch ein bisschen länger draufschauen zu können, wie entwickelt sich's.
Stellt sich den Karl Lauterbach angesprochen, der Gesundheitsminister, einer, der ja mit viel ja, einerseits Vorschusslorbeeren ranging, weil er vom Fach ist, andererseits auch vehement kritisiert wurde, weil er ja nicht ganz so einfach einzufangen zu sein schien. Inzwischen macht er, glaube ich, einen ganz guten Job. Ihre Bewertung aus Bayern, Markus Söder hat gesagt, Karl Lauterbach ist sein Wunschgesundheitsminister. Olaf Scholz hat, wie gewohnt, den Wunsch von Markus Söder erhört. Was sagt Klaus Holleczek zu dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach?
Also wenn Sie sich erinnern, war ich das auch, der ihn gefordert hatte, tatsächlich in einem Interview bei der Bild am Sonntag, der gesagt hat, ich kann mir das gut vorstellen, Karl Lauterbach tatsächlich da zu setzen, weil es jetzt in der Pandemie natürlich einer ist, der die Lage gut kennt, der wissenschaftlich fundiert argumentiert, der jetzt vielleicht den Transfer noch schaffen muss aus der Talkshow zum Ministeramt. Da gibt es ja durchaus noch den einen oder anderen Weg. Aber ich muss sagen, ich schätze seine pragmatische Art, muss ich ausdrücklich sagen, beim Impfstoff zuzupacken, zu schauen, wie kann ich Impfstoff beschaffen. Wir haben uns jetzt über die Verlängerung der Impfzentren unterhalten, da war er auch sehr pragmatisch. Das ist eher so ein Wesenszug, der mir auch entgegenkommt, weil ich glaube, in der Pandemie brauchst du Pragmatismus und weniger Bürokratie. Ich betone das jetzt so, weil ich glaube, in Franken muss man immer aufpassen bei den Bs, wie das dann rauskommt. Aber Sie wissen, was ich meine. Und da, glaube ich, hat er im Moment einen Weg, der gut ist, aber es wird sich beweisen müssen, ob das Gesamtpaket, und jetzt sage ich mir, im Gesundheitsbereich sind ja die Herausforderungen riesengroß. Krankenhäuser, Pflege, wie wir da miteinander zurechtkommen, da mache ich jetzt noch ein Fragezeichen, weil da habe ich natürlich schon ganz dezidierte Meinungen und da bin ich noch nicht überzeugt, ob die Ampel das auch alles erfüllen wird können.
Diese Meinungen würden uns natürlich noch interessieren. Ich würde bloß noch mal einen kleinen Schritt noch mal zurückgehen. Sie haben Karl Lauterbach erwähnt mit seinen Prognosen, die tatsächlich, wenn man heute in die Medien reinschaut, also er geht ja davon aus, dass die Welle erst Mitte Februar so seinen Höhepunkt erreicht, respektive dann beginnt sich langsam abzuschwächen. Ich würde es nochmal gegenüberstellen wollen. Für Bayern steht in der nächsten Woche zumindest zur Debatte, dass es zu weiteren Lockerungen kommt. Die haben Sie gerade selber auch schon ein bisschen aufgezählt, also was die Jugendeinrichtungen betrifft, was Kultureinrichtungen betrifft. Auf der anderen Seite eben ein Gesundheitsminister, der sagt, die Welle rollt weiter und der Höhepunkt ist noch nicht überschritten. Also jetzt als Außenstehender, als Normalbürger, schüttelt man ja dann zunächst mal den Kopf. Also was ist jetzt eigentlich Sache? Welle rollt und gleichzeitig gibt es Verbesserungen oder Erleichterungen für bestimmte Einrichtungen.
Naja, Karl Lauterbach sagt, wie Sie es richtig beschrieben haben, wir werden den Höhepunkt der Inzidenz möglicherweise erst Mitte Februar erreichen. Die Frage der Höhepunkte in den Krankenhäusern vielleicht sogar erst im März oder Mitte März. Es ist aber die Frage, wann können wir unter welcher Beurteilungsszenarien was tun? Und ich glaube, wir können ja jetzt, wenn es möglich ist und wir die Chance haben, dann müssen wir auch Dinge zulassen. Nicht ausschließen, dass wir dann auch nochmal nachjustieren müssen. Wie gesagt, ich will das nicht ausschließen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eine Option haben, Dinge wieder zu ermöglichen unter bestimmten Parametern, dann müssen wir es eigentlich auch tun. Weil ich ja nicht sagen kann, jetzt warte ich nochmal 4, 6, 8 Wochen. Die Frage ist ja immer der Verzögerung in dieser ganzen Pandemie, was schon richtig ist, dass wir auch die Hospitalisierung erst zeitverzögert sehen. Aber wir merken ja, dass die Verdoppelungsrate jetzt bei Omikron Gott sei Dank verlangsamt worden ist. Das sind, glaube ich, jetzt 6,5 Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass wir wirklich einen Vorteil hatten, dass wir Maßnahmen getroffen haben, die schon gewirkt haben. Das heißt, Omikron ist auf die Maßnahmen der Delta-Welle getroffen und hat dann tatsächlich zu einer Verlangsamung geführt. Und jetzt müssen wir uns halt weiter nach vorne tasten. Das ist tatsächlich so, dass wir wirklich auf Stück weit auf Sicht fahren. Aber wenn es die Sicht zulässt, dann fahren sie auch wieder ein Stück weit schneller, nehme ich an, sind aber weiter vorsichtig und immer bremsbereit, um eben, wenn sich was aufbaut, auch rechtzeitig gerüstet zu sein. So, glaube ich, ist es im Moment in dieser Situation Omikron. Ich würde mir auch wünschen, dass es noch klarer ist, aber so präzise. Ich habe jetzt wirklich mit vielen gesprochen, auch Virologen und anderen, dass ihnen wirklich einer sagen kann, ab der Inzidenz 1500 oder 2000 ist jetzt das Potenzial so und so. Das kann ihnen im Moment keiner sagen. Manche sagen, es sind vor allem jetzt Jüngere betroffen, deswegen weniger im Krankenhaus. Wir wissen noch nicht, was passiert, wenn Omikron auf ungeimpfte Ältere trifft. Dann wird es vielleicht wieder auf die Intensivstationen gehen. In Großbritannien geht es runter, in USA möglicherweise jetzt auch. Davor ging es aber nochmal steil aufwärts. Also wissen Sie, wir haben eine Gemengelage, die ist einfach tatsächlich nicht so easy zu sagen, so ist es genau, sondern es ist dieses auf Sichtfahren.
Da hake ich gern mal ein. Ich bleibe im Autofahrerbild, gefällt mir sehr gut. Ich werde ein Tempolimit sehen. Bin ein braver Bürger, halte ich mich selbstverständlich dran, außer es ist mir total, es wirkt total widersinnig. Tempo 20 auf der Autobahn würde ich kritisch hinterfragen. Jetzt,
wollen Sie damit sagen, dass es Tempolimits gibt, die widersinnig wirken?
Nein, natürlich nicht. Aber ich würde damit sagen, dass es manchmal Zahlendreher gibt, die erklärungsbedürftig sind. Da denke ich sofort ans LGL. Sie haben es ein paar Mal schon genannt, Landesamt für Gesundheit. Da gab es ja in den vergangenen Wochen, sagen wir, einen kritischen Diskurs über die Veröffentlichung von Zahlen bis hin zu der Unterstellung, dass sowas dann auch absichtlich und politisch motiviert geschehen sei. Jetzt sind Sie der Oberchef des Chefs des LGLs und haben dazu ja sicherlich auch eine Meinung. Das ist ja dann tatsächlich in sogar politischen Rücktrittsforderungen kulminiert, das Ganze. Was ist denn von diesem Zahlenstreit ums LGL aus der Sicht des bayerischen Gesundheitsministers zu halten?
Ich glaube, ihr habt ja ausführlich darüber berichtet und auch in Kommentierungen. Ich habe das ja sehr genau verfolgt. Und ich kann nur dazu sagen, das Landesamt für Gesundheit ist eine Fachbehörde, die mit einer hohen wissenschaftlichen Expertise ausgestattet ist. Also da sind Professoren, da sind Wissenschaftler, da sind Menschen, die eine Lage beurteilen und aus dieser Lage dann Empfehlungen abgeben und ein Szenario machen. Und das LGL hat sich damals zu einer fachlichen Beurteilung entschieden für diese Fragen, hat die getroffen, hat auf seiner Internetseite auch deutlich gemacht, welches Verfahren sie anwendet. Das stand immer auf der Internetseite drauf und dass da auch Unschärfen da sind. Und das war die Entscheidung, hat es jetzt geprüft, weil dieser Meldeverzug immer war, 4 Wochen zeitversetzt und ist dann zu der Entscheidung gekommen, dass es aufgrund der Datenlage jetzt nicht mehr opportun ist, das so zu tun. So war es, so ist es. Und so war die Entscheidung des Landesamts für Gesundheit als eine wissenschaftliche Behörde, die eine fachliche Meinung ableitet, zu der sie auch gestanden ist, über die man natürlich streiten kann, über die man auch wissenschaftlich diskutieren kann, selbstverständlich. Ich habe das auch wahrgenommen, dass Statistiker und andere sich anders geäußert haben, aber es bleibt trotzdem, es ist die fachliche Beurteilung einer wirklich mit großer Reputation eigentlich ausgestatteten Behörde, die auch viel geleistet hat in dieser Pandemie. Und die jetzt dann transparent das Verfahren gezeigt hat und ab einem Punkt zur Schlussfolgerung kam, dass es anders ist. Übrigens, wie andere Bundesländer auch. Also andere Bundesländer haben dieses Verfahren auch angewandt. Wie gesagt, man kann in der Sache darüber streiten und diskutieren, aber so ist das Verfahren gewesen.
Dann würde ich nochmal einhaken, vielleicht zu einem anderen Thema, das, glaube ich, auch sehr viele Menschen natürlich im Moment umtreibt, Thema Impfpflicht. Jetzt ist es so, dass auch hier ein bisschen, ich nenne es mal Kakophonie, herrscht, begonnen in der Ampelkoalition bis hin zu Leuten aus der CDU. Bei der CSU kann ich es gar nicht so recht beurteilen, aber heute gab es ja auch wieder Leute aus der CDU, die sich kritisch geäußert haben. Ich würde mal auf eine Aussage von Ihnen kurz zurückgehen, und zwar geht es darum, um die Impfpflicht für die Menschen, die im Gesundheitswesen, also Kliniken, Altenheime, Arztpraxen arbeiten, die ja ab 15. März gelten soll. Sie, Herr Holecek, haben jetzt gesagt, naja, also das sollte man schon nochmal kritisch hinterfragen oder überdenken. Das müssen Sie schon nochmal erklären, glaube ich, weil natürlich die Menschen, glaube ich, im Moment eigentlich eher den Eindruck hatten, dass auch der bayerische Gesundheitsminister hinter der Impfpflicht steht.
Ah, das tue ich. Und da will ich auch keinen Zweifel dran aufkommen lassen. Wir haben ja auch dieser einrichtungsbedingten Impfpflicht zugestimmt als Bundesland. Ich habe immer gesagt, für mich ist die allgemeine Impfpflicht tatsächlich das Zentrale, weil ich glaube, dass die wichtig und richtig ist, um aus der Pandemie, aus dieser Endlosschleife rauszukommen. Da hat sich auch nichts geändert an dieser Einschätzung. Wir müssen jetzt bloß einfach zur Kenntnis nehmen, dass bei dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die am 15. März scharfgestellt werden soll, kommen heute aus einer Schalte mit Oberbürgermeistern, auch mit Landräten, die Bezirkssprecher waren heute zusammen mit dem Präsidenten, dass einfach im Vollzug noch viele Fragen offen sind. Also die Gesundheitsämter müssen das prüfen, müssen die Kontrolle, wer macht was, wie funktioniert das System, wann ist die Versorgungssicherheit gefährdet einer Einrichtung, was heißt es, was wiegt mehr, Impfpflicht, Versorgungssicherheit. Also das sind viele Fragen einfach, da wünsche ich mir, dass der Bund nochmal klare Leitplanken für den Vollzug gibt. Und ich merke natürlich auch, dass viele sagen, na ja, diese Diskussion um die allgemeine Impfpflicht, die nimmt vielleicht an Fahrt ab und kommt die vielleicht gar nicht mehr. Und dann sind wir in diesen Einrichtungen dann tatsächlich die, die ein Stück weit stigmatisiert sind. Und das sind die nicht, sondern die haben viel geleistet in der Pandemie. Ich will das ausdrücklich nochmal sagen, die Pflegekräfte, die Ärzte, das sind ja die Säulen, die tragenden Säulen unseres Gesundheitssystems. Und denen sollte man nie das Gefühl geben, sie sind jetzt die Sonderopfer im Bereich des Impfens. Deswegen werbe ich dafür, die Impfpflicht, die allgemeine, möglichst schnell zu entscheiden. Begrüße heute ausdrücklich, dass Lauterbach gesagt hat, im April eigentlich schon. Und stelle mir natürlich die Frage, wenn wir noch viele Fragen offen haben, jetzt fährt, glaube ich, gerade die Feuerwehr vorbei.
Wahrscheinlich ist es aufgrund Ihrer Aussage, um das noch zu verstärken, was wenn wir als Appell an Lauterbach richten.
Wenn wir noch viele Fragen offen haben im Vollzug, ob wir dann uns nicht die Freiheit nehmen können, mal diese Frist noch mal 4 Wochen zu verschieben, um dann tatsächlich diese allgemeine Impfpflicht parallel auch mit einzutüten. Zudem kommt, dass dieser Impfstoff Novavax, dieser Proteinimpfstoff, der eine neue Technologie hat, eigentlich für Januar mal irgendwann angekündigt war und jetzt erst in der 8. Kalenderwoche kommt. Wir werden den in Bayern, wenn er da ist, vorwiegend an medizinische Einrichtungen geben, weil wir glauben, dass da der ein oder andere noch mit geimpft werden kann. Also von daher sage ich, würde wir uns vielleicht nichts vergeben, wenn wir in einer Art Moratorium mal die Frist noch mal verschieben und den Vollzug anschauen. Wie machen wir es denn genau? Wie können wir die Versorgungssicherheit garantieren? Vor allem auch viele Ambulante, die mir im Moment sagen, dann können wir halt bestimmte Touren nicht mehr machen. Und auf der anderen Seite schauen, wie können wir Novavax noch ins System einspeisen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und da nehme ich auch nochmal das auf, was mir heute viele Landräte und auch viele Oberbürgermeister nochmal mitgegeben haben, dass das tatsächlich noch ein Thema ist, dass wir auch in andere Bundesländer haben, diese Fragen, dass wir das nochmal klären müssen.
Aber Herr Holecek, wenn man bei dem Thema Impfpflicht genau zuhört, dann sind wir ja jetzt in einem Szenario, das tendenziell schon in Richtung zweites Quartal wandert. Sie haben gerade selber den Monat April als eine Option genannt. Da hat die Ampelkoalition, sage ich jetzt mal explizit, sicherlich nicht so geliefert, wie man es hätte tun sollen bei einem Zeitplan. Ist denn diese Debatte um die Impfpflicht dann nicht zunehmend ein rein theoretisches Konstrukt? Weil ich mag es jetzt mal an den parlamentarischen Prozessen fest, bis es dann tatsächlich vollzogen und via Bundesgesetzblatt verkündet ist, könnten wir uns, was ich hoffe, was Sie wahrscheinlich auch hoffen, wir in einer Phase bewegen, in der Corona überhaupt nicht mehr die große Rolle spielt, nämlich im Sommer. Also wäre es nicht redlicher zu sagen, Max, mal ganz platt, das müssen ja nicht Sie sagen, Sie können da am allerwenigsten dafür, wir haben es vergeigt und wir lassen jetzt die Diskussion bis zur nächsten Pandemie, mal ganz doof formuliert.
Um ehrlich zu sein, das glaube ich gerade nicht. Wir müssen es jetzt diskutieren. Es wird uns wahrscheinlich bei Omikron tatsächlich nicht mehr den Benefit bringen, aber sicherlich auch dann, möglicherweise, wenn eine neue Welle kommen sollte. Wir brauchen jetzt nach wie vor jeden, der sich impfen lässt, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Das überlastet unser Gesundheitssystem. Und diese Diskussion ist ja schon eine ethisch-rechtlich nicht einfache. Das will ich durchaus in den Raum stellen. Deswegen werbe ich auch dafür, das jetzt zu tun, zu entscheiden und dieses Gesetz zu machen. Ich würde es zum Beispiel befristen. Ich würde die Impfpflicht auf 2 Jahre befristen. Würde sagen, wir machen das jetzt, um aus der Pandemie rauszukommen, aus dieser Endlosschleife auch in der Perspektive auf das, was wir noch nicht wissen im Herbst oder im Winter. Und dann ziehen wir einen Strich und schauen, ob wir diese Impfpflicht brauchen. Es ist ja ein Eingriff, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, auch ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Die Frage der Grundrechte ist tangiert. Aber ich glaube schon, dass wir das jetzt machen müssen. Und was mich wirklich ärgert, ist, dass jeden Tag irgendein anderer eine andere Meinung wieder einwirft. Das Ding gehört in den Bundestag. Der Kanzler muss die Führung übernehmen. Der wollte Kanzler werden. Wir brauchen einen Gesetzentwurf. Und der muss mit den Abgeordneten diskutiert werden, da muss eine Anhörung geben und dann brauchen wir eine Entscheidung. Österreich und andere machen uns das vor. Ja, um Gottes Willen, warum sind wir in diesem Land nicht mehr in der Lage, solche Dinge auch auf den Weg zu bringen? Ich will jetzt noch gar nicht über das Impfregister sprechen, was ja nochmal ein bürokratischer Riesenaufwand wäre, den man noch gar nicht durchdacht hat. Wir kriegen das sicher anders auch hin, aber ich wehre mich ein Stück weit dagegen, jetzt das auszusitzen. Ich glaube, jetzt zu entscheiden. Die Frage ist ja dann, wann und wie wird es umgesetzt? Das ist ja nochmal eine andere. Aber das jetzt zu entscheiden und die Fragen auch zu klären, halte ich auf jeden Fall für richtig und notwendig.
Aber kann es nicht sein, dass wir, Sie haben das gerade auch so beschrieben, vielleicht gibt es noch eine 6. Welle, weiß momentan zumindest verlässlich noch niemand. Es kann auch sein, ein Szenario, das sehr oft auch von Virologen genannt wird, auch vom, ich sage es mal, Vorzeigevirologen Drosten, dass wir von dieser pandemischen in die sogenannte endemische Lage übergleiten, sprich diese Wellenthematik uns dann, Gott sei Dank, möge es so kommen, gar nicht mehr so bewegt. Und dann kommt die Politik, die Bundespolitik in dem Fall, mit dem Thema Impfpflicht. Das ist doch was, was dann für viele Bürgerinnen und Bürger im Lande ganz schwer zu verstehen ist. Also das wäre eine schöne Entwicklung, wenn es so käme, wie ich es gerade skizziert habe. Und Sie sagen aber trotzdem, nee, wir brauchen jetzt diese Diskussion, auch wenn die vielleicht zu einem Zeitpunkt geführt wird, wo die Pandemie den Höhepunkt überschritten hat.
Na, ich glaube schon, dass wir das jetzt brauchen. Ich wünsche mir diese endemische Lage auch. Ich glaube, das wollen wir ja alle. Wie das wirklich kommt, haben wir in der Pandemie doch schon ein paar Mal erlebt, ist tatsächlich nicht prognostizierbar. Und jetzt bin ich kein Virologe, sondern ich bin tatsächlich jemand, der auch auf Expertenmeinung aus der Wissenschaft angewiesen ist. Da gibt es unterschiedliche. Ich würde mir wünschen, dass der Expertenrat da nochmal ein Votum abgibt insgesamt. Aber ich vertraue da schon auch der Expertise des Bundesgesundheitsministers und des Umfelds. Auch Drosten und andere sehen ja das Thema Impfen als zentrales Thema, auch wenn der ein oder andere sich vielleicht aus anderen Gründen nicht ganz klar positioniert. Aber ich glaube, das Thema ist schon ein zentrales. Wenn ich richtig sehe, ist auch die Mehrheit der Deutschen im Moment dafür, dass man der Impfpflicht näher tritt. Und wie gesagt, man muss halt Brücken bauen. Und vielleicht kann man mit einer Befristung eine Brücke bauen oder auch mit einer Alterskohorte, ist ja auch eine Diskussion, die andere Bundesländer, die andere europäischen Länder schon geführt haben. Ich denke, wir sollten es wirklich jetzt nicht auf die lange Bank schieben und uns dann im Sommer oder im Frühherbst wieder sagen lassen, wenn die Situation eine andere ist, ach ja, jetzt haben wir es mal ausgesetzt, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Diese Prozesse sind ja schon länger, aber ich würde es halt jetzt mal zuspitzen wollen und entscheiden wollen. Und entscheiden kann ich es nur, wenn ein Gesetz da liegt, wenn ich weiß, wie ich es vollziehe. Heute höre ich wieder den Herrn Gassen. Die Ärzte werden das nicht machen, die Impfpflicht mit umsetzen. Ich glaube, unsere Ärzte sind viel besser als manche Verbandsfunktionäre, das immer wieder einschätzen. Das will ich an dieser Stelle auch mal klipp und klar sagen. Wir werden das, wenn wir es gemeinsam hinkriegen wollen, auch hinkriegen. Wir müssen es halt jetzt tun.
Ich würde da gerne noch mal ein bisschen dran anknüpfen. Sie haben gesagt, Sie erwarten dann schon von einem Kanzler, dass er vorangeht, dass er Führung übernimmt, dass es einen Gesetzesentwurf gibt. Brauche ich Ihnen ja nicht erzählen, was sozusagen von der anderen Seite her, wie argumentiert wird. Es wird ja verglichen mit zum Beispiel dem Gesetz für die Transplantation von Organen, dass es eben weniger darum geht, jetzt einen Fraktionszwang oder die Ampelkoalition zusammenzuhalten, sondern dass es darum geht, dass jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen entscheiden kann. Was spricht denn da aus Ihrer Sicht so stark dagegen? Sie haben ja gerade selber gesagt, es ist ein Eingriff, ein massiver Eingriff. Sie plädieren für diese 2 Jahre Testphase oder Phase, wo man das dann auch wieder abschaffen kann und einfach immer wieder analysiert. Ist sicherlich auch ein möglicher Vorschlag. Was spricht denn dagegen, dass die Abgeordneten nicht mit 3 oder 4 oder 5 Entwürfen konfrontiert werden und sagen, was glauben wir, was für dieses Land und die Bürgerinnen und Bürger die beste Lösung ist? Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen?
Schauen Sie, es wird ja immer argumentiert, man müsse das diskutieren können und die Meinung der Parlamentarier müsse da zur Geltung kommen. Das ist ein Thema, dem stelle ich sehr gerne in Abrede. Aber eine Bundesregierung ist doch jetzt im Lead. Und warum soll die keinen Gesetzentwurf vorlegen zu dem Thema? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe ja schon nur mit Mühe. Gelingt mir ab und zu, wenn Karl Lauterbach sagt, na ja, ich bin als Bundesgesundheitsminister in der Lage, dass ich tatsächlich allen bei den Formulierungshilfen helfen muss. Als Abgeordneter bin ich aber wieder in einer anderen Situation. Da muss ich mich schon immer wieder auch zurechtdrücken, damit ich das wirklich nachvollziehen kann. Aber der Kanzler ist jetzt der Kanzler. Es ist eine Frage der Nation. Es ist eine Frage unserer Gesamtgesellschaft. Die Bundesregierung soll einen Gesetzentwurf vorlegen. Den kann man diskutieren. Den kann man in Anhörungen geben und dann kann man ihn entscheiden. Das ist meine persönliche Meinung. Das ändert ja nichts an der Diskussion über das Thema. Aber dann hat man mal einen Entwurf. Jetzt hörst du jeden Tag, irgendeiner formuliert dort, ein anderer diesen Gruppenantrag, der nächste diesen. Ich meine, wenn ich Regierung bin, muss ich regieren. So ist es.
Klare Worte. Ich fordere jetzt von Ihnen auch Klarheit, Herr Holecek. Ich bin Vater von insgesamt 6 Kindern. 4 davon sind geimpft, weil sie in einem Alter sind, wo sie das selber entscheiden können. 2 davon, 7 und 9 Jahre alt, sind noch nicht geimpft. Jetzt bin ich ich sage das ganz bewusst so, ich meine es auch so, ein Suchender, ein Hoffender, ein Vater, der gerne einen Anhaltspunkt hätte. Es gibt eine STIKO, ich sage es mal auch so, wie ich es empfinde, die so ein bisschen herumeiert. Eine klare Empfehlung für diese Impfung gibt es nicht. Wenn irgendwelche Parameter eintreten, möge man die Kinder impfen lassen. Es gibt aufgeregte Eltern, die einen tun es, die anderen nicht. Ist das was, was den bayerischen Gesundheitsminister zufriedenstellt?
Also jetzt sind Sie ein erfahrener Vater, weil Sie 6 Kinder haben. Ich an Ihrer Stelle würde meinen Kinderarzt oder meinen Arzt des Vertrauens fragen und würde sagen, wie siehst du das? Wie groß ist das Risiko? Was für Nutzen und Schutzfaktor haben wir davon? Und dann würde ich meine Entscheidung fällen.
Es ist spannend, dass Sie das sagen, weil ich habe tatsächlich den Arzt meines Vertrauens gefragt und er sagt dann zu mir, ist nicht gelogen, ja, du als Vater oder Sie als Vater müssen doch mit einer Frage zu mir kommen. Also die Frage könnte lauten, ich will meine Kinder impfen lassen. Jetzt habe ich ja die Frage gar nicht, weil ich ja wissen will, ob es richtig ist, meine Kinder impfen zu lassen, um sozusagen die Diskussion für mich in meiner Familie zu beenden, weil meine Frau und ich da munter diskutieren. Und ich erzähle es deshalb, geht es jetzt weniger um meine Person. Das ist was, was ich als durchaus prototypisch aus vielen Familien in meiner Nachbarschaft so höre. Warum tut sich die Politik, die Wissenschaft, die Kommission, die STIKO, wäre auch immer so schwer, für diesen Altersbereich eine klare Empfehlung auszusprechen?
Also das müssen Sie die STIKO selber fragen. Die STIKO ist ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium, das aufgrund bestimmter Studienlagen Dinge beurteilt, zu Entscheidungen kommt. Und ich will dazu sagen, ich will auch die STIKO nicht in Frage stellen. Ich glaube, da sind sehr viele Fachleute mit drin. In der Pandemie hat sich manchmal gezeigt, dass wir auch andere Entscheidungen brauchen, dass wir auch klare Entscheidungen brauchen, dass die Politik vielleicht noch mehr gefordert ist. Das müssen wir auch nachher. Ich sage immer, ich bin ein großer Anhänger der Lehren aus der Pandemie. Die Frage wird sein, von der Datenlage angefangen, über die Institutionen, die wir haben, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, RKI, PAI, STIKO, ist das alles so richtig? Lauterbach hat ja gesagt, man müsste die STIKO verstärken, wir brauchen auch mehr Personal. Also viele Dinge, die man einfach nachher mal tut. Und ich denke, Kinder und Jugendliche sind sicher Themen, die besonders sind. Das treibt sie ja auch um. Deswegen macht man sich als Eltern auch die Entscheidungen. Man versucht, die Kinder mit einzubeziehen, wo es möglich ist und wo du sagst, ja, die sollen auch mitentscheiden, die sind im Alter. Auch eine Sicherheit, dass der Impfstoff gut ist, dass das abgewogen ist. Da gibt es auf der einen Seite die Zulassung, die sagt, es geht, dann gibt es nochmal die Empfehlungen der STIKO, dann gibt es den Jugendarzt, ich würde es auf jeden Fall machen. Ich war jetzt vor Weihnachten beim Herrn Hubmann in Fürth, den ich sehr schätze, der uns auch berät, der da auch aus meiner Sicht das sensationell gut macht mit den Kindern und den Eltern in der Beratung. Und das ist der richtige Weg. Die Unsicherheit, die dann in der letzten Entscheidung da ist, die müssen Sie, glaube ich, in der Familie fällen auf der Grundlage der Meinungen, die Sie haben. Zulassung, STIKO und dann vielleicht das Votum Ihres Arztes, der sagt, in der Abwägung, glaube ich, ist die Impfung wichtig, sie schützt. Du weißt auch nicht, wie Long- und Post-Covid bei deinen Kindern wirken kann. Mir sagen, ich war jetzt mit Kindern und Jugendärzten zusammen, weil mir das so ein bisschen umgetrieben hat, weil es heißt, bei Omikron könnte es sein, dass auch Kinder und Jugendliche mehr betroffen sind. Da gibt es dieses PIMS-Syndrom, das sehr selten vorkommt, aber diese multientzündliche Frage dann, dass Kinder dann hart treffen kann. Und ich glaube, da muss man dann einfach eine Entscheidung fällen und sich die Meinung bilden.
Ich würde jetzt mal noch ein Stück weitergehen, weg von den Fragen, die Eltern haben, hin zu Fragen, die generell Menschen haben, die sich mit dem Thema Impfen schwer tun und damit einen Übergang zu den sogenannten Corona-Spaziergängen noch hinbekommen. Das ist ein Thema, das uns ja alle beschäftigt, Sie wahrscheinlich genauso wie uns als Medienschaffende. Es gibt eine große Zahl an Spaziergängern, die ihrer Unzufriedenheit über Maßnahmen der Regierenden Ausdruck verleihen. Da gibt es garantiert diejenigen, über die wir nicht streiten müssen hier, Rechtsextreme, komplett Verschwurbelte aus Ecken, über die wir uns keine Gedanken machen müssen, aber es ist eben auch ein Teil an Menschen bei solchen Spaziergängen dabei, die schlicht Angst als Motiv mitbringen und Sorgen haben, die ich zumindest ernster nehme als die anderen. Und die vermengen sich. Das macht das Problem dann ein bisschen größer für die Politik, aber auch für uns als Beobachter. Wie ist denn Ihr Umgang mit diesen Spaziergängern? Sagen Sie, die haben alle einen Lattenschuss oder sagen Sie, nee, da muss man schon differenzieren, wie ich es gerade versucht habe zu tun. Es gibt solche und solche. Also was sagt der Gesundheitsminister zu dieser Bewegung, die ja nicht kleiner wird, sondern eher größer?
Also man muss sicher differenzieren. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass es auch eine Radikalisierung gibt. dass manche versuchen, auch andere zu instrumentalisieren. Und dort, wo Gewalt eine Rolle spielt, auch gegen Polizei, gegen Sicherheitskräfte und andere, da ist für mich die Toleranz zu Ende, um das deutlich zu sagen. Nichtsdestotrotz müssen wir in den Dialog kommen. Also ich habe gestern das erste Mal so ein Facebook Live gemacht, auch bei mir aus dem Büro raus. Völlig unvorbereitet, waren auf einmal 100 Leute drin. War ganz spannend. Wirklich Leute, die Sorgen gehabt haben, die Themen umgetrieben hat, auch Leute, die mich wüst beschimpft haben und gesagt haben, der labert schon wieder die ganze Zeit. Da habe ich mir dann erlaubt, Sie müssen mein Gelaber ja nicht anhören, Sie können ja rausgehen. Also, aber vom Grundsatz her, den Dialog zu suchen und auch das ernst zu nehmen, was sich da abbildet, das glaube ich, ist schon wichtig. Aber wie gesagt, es gibt auch die Grenze. Wissen Sie, ich sehe es ja in meinen Mails. Und in dem, was ich kriege, das geht ja auch, der Holitschek muss aufgehängt werden, bis dir sollte man mit dem Baseballschläger mal einen Scheitel ziehen, wir wissen, wo deine Kinder wohnen und all solche Dinge. Das sind dann halt Dinge, wo du sagst, na ja, da muss schon eine hohe Aggressivität da sein und da muss man aufpassen. Deswegen, glaube ich, ist dieses Zusammenführen vom Kern her schon richtig und wir müssen uns auch diesen Themen stellen. Wir können die nicht aussitzen und wir dürfen uns auch nicht wegducken. Ich würde auch gern wieder rausgehen, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, und Veranstaltungen machen. Und diskutieren auf Augenhöhe, mit Respekt vor der Meinung des anderen. Das ist die Basis für eine Diskussion. Und natürlich gibt es auch Widersprüche. Und natürlich gibt es auch Dinge, die man klarstellen muss und wo es andere Meinungen gibt. Aber das ist schon eine wichtige Aufgabe, die auch, glaube ich, aus diesem Bereich raus wächst, zu sagen, wir müssen uns stellen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wir haben vielleicht auch die Chance, aus dieser ganz schwierigen Lage, diskutiert da mit meiner Mutter oft, die Vertreibung erlebt hat, die kommt aus dem Sudetenland, die den Krieg noch mitgenommen hat, die aus einer ganz anderen Perspektive ihre Geschichte erzählt. Wir werden mal unsere erzählen aus der Pandemie. Und ich denke, das mitzunehmen und zusammenzuführen, um mit den Menschen ein Stück weit dann zu schauen, wie können wir stärker rauskommen für unsere Gesellschaft, für unser Gesundheitswesen, für Bildung, für Wirtschaft. Das wird eine Riesenaufgabe, aber der müssen wir uns auch stellen.
Diese Geschichte der Pandemie, die wird ja einst erzählen, das finde ich auch sehr spannend, die könnte ja lauten, das ist so ein bisschen die Klammer zu dem Eingangsgesagten, ja, am Anfang hat die Exekutive in Bund und Land relativ rigoros auf Maßnahmen gesetzt, die haben das vorhin auch ein bisschen beschrieben, da hat man vielleicht nicht so drauf geachtet, welche gesellschaftlichen Verwerfungen das nach sich ziehen kann. Jetzt, nach gut 2 Jahren, ist man da deutlich sensibler, da haben wir wieder unser Team Vorsicht und das Team Augenmaß. Kann es sein, dass all diese Beobachtungen, die man jetzt schon in diesem 2-Jahres-Zeitraum machen konnte, dazu führen, dass insgesamt die Politik, machen wir es konkret, die bayerische Gesundheitspolitik auch mit anderem Augenmaß an die Bekämpfung der Pandemie rangeht? Hat sich da was verändert?
Also ich will nochmal sagen, es haben sich die Parameter verändert. Wir dürfen nie vergessen, wir hatten damals am Anfang keinen Impfstoff. Wir mussten auch anders reagieren. Wir haben wirklich in dieser Welle auch andere Parameter erlebt, andere Diagnosen sozusagen, die diese andere Therapie erforderlich machen. Ich glaube, natürlich machst du auch einen Prozess durch und eine Abwägung, die immer wieder auch da ist. Wir haben ja auch erlebt, dass Reaktionen anders waren und auch Gerichtsurteile, Rechtsprechung und verschiedene Dinge, die da mit drin sind. Mein Blick auf die Gesundheitspolitik, wenn Sie das so wollen, aber nicht auf jetzt konkret auf die Maßnahmen der Pandemie, ist einer, dass es uns gelingen muss, den Menschen wirklich und die Personen, um die es geht, in den Mittelpunkt zu rücken und nicht Abrechnungsmodalitäten oder das System in einer zunehmenden Ökonomisierung. Das wird ganz schwierig, aber ich glaube, dass es wirklich zentral ist, gerade in der Pflege und in anderen Bereichen, diesen Systemwechsel. Ich habe vor kurzem lang mit Fussek auch hier mal geredet, der jetzt heute in den Ruhestand geht. Und dieses Thema von woher denken wir denn? Von den Bedürfnissen der Menschen oder von den Bedürfnissen der Sozialgesetzbücher und der Abrechnungsmöglichkeiten? Da ist ein Widerspruch und den müssen wir auflösen.
Schon ein Schlusswort.
Das hat natürlich auch fast sagen.
Okay, Matthias.
Das ist also perspektivisch auf jeden Fall eine Richtung, die gerade auch das Personal an den Kliniken, in den Heimen gerne hören wird, was Sie sagen, Herr Holitschek. Hoffen wir, dass es gelingen möge, nach vielen, vielen Jahren, die ja auch gerade in der Gesundheitspolitik sehr umstrittene Reformen gebracht haben und diese nicht immer zum Besten waren. Also möge die Aufgabe gelingen und dann kommt natürlich die Schlussfrage, welche Aufgabe noch gelingen möge. Bei der Aufgabe wird es fast genauso schwierig, zumindest nach dem letzten Wochenende, wie in der Gesundheitspolitik. Ich will jetzt das nicht ins Lächerliche ziehen, aber dieser Bogen bietet sich jetzt hier so an. Der ruhmreiche erste FC Nürnberg. Sie haben ihn beim letzten Mal ja relativ positiv beurteilt, ihm alles Gute auf den Weg gewünscht. Es hat bis vor Weihnachten super gut funktioniert. Jetzt ist man aus der Winterpause zurück und verliert das erste Spiel. Wie schaut es denn aus mit dem Bundesliga-Aufstieg für den ersten FC Nürnberg, Herr Holecek? Sie müssen so oft in die Glaskugel schauen, dann können Sie den Blick für uns auch noch hineinwerfen.
Ich kann nur sagen, ich wünsche dem ersten FCN alles Gute und nur das Beste. Ich habe das ja damals schon gesagt, bin natürlich im Herzen ein Roter, nicht politisch, aber in der fußballerischen Ausrichtung. Und dann, wenn es weitergeht, tatsächlich auch ein FCA-Fan, das ist auch nicht immer einfach. Gibt es auch einen hohen Leidensdruck. Also insofern sind wir da im gleichen Boot. Und dann gibt es ja auch noch andere bayerische Vereine, die sich noch schwerer tun. Aber über die will ich jetzt hier an dieser Stelle dann nicht weiter sprechen. Aber ich bin ein großer Fußballfan und glaube, man muss kämpfen bis zum Schluss. Und wie heißt es so schönes Spiel? Ist erst zu Ende, wenn die 90 Minuten rum sind. Also von daher wird es noch spannend bleiben.
Und wir wiederholen auch unsere Aussage, der nächste Podcast wird dann vielleicht vom Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen den FC Bayern München gesendet mit Herrn Holecek aus dem Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Und Michael ist da sicherlich gerne bereit.
Ich bin dann schon im Ruhestand leider.
Sie haben doch noch 20 Jahre.
Oh. Genug danke für die Verjüngung, aber trotzdem nicht.
Genug der Komplimente. Vielen Dank, Herr Holecek, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die ausführlichen Beantwortung unserer Fragen. Und ja, alles Gute weiterhin. Und ich bin mir sicher, wir werden vielleicht in diesem Jahr, egal ob im Stadion oder an anderer Stelle, nochmal voneinander hören. Würde uns auf jeden Fall freuen. Vielen Dank nochmal.
Alles Gute, bleiben Sie gesund. Und ja, freue mich, wenn wir uns wieder hören. Alles Gute. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.
Manchmal frage ich mich, ob sie mich wirklich kannten, meine Freunde. Hinter der perfekten Fassade verbarg sich ein anderes Leben. Jetzt, wo ich nicht mehr bin, suchen sie nach Antworten. Doch was, wenn die Antwort aus einem Netz aus Liebe, Verrat und Mord besteht?
Hör Pretty Dead Girl, nur bei Audible. Jetzt kostenlos testen.